willkommen. Jetzt finden wir uns hier auf der Couch auch nochmal, um in der Konstellation zum Thema Resilienz zu sprechen. Ein richtig buntes, breites Thema, so ein bisschen hier wie dieser immer wieder sich bewegende und atmende, dieses Konstrukt, das so ein bisschen auch verbindet für mich die Flexibilität und gleichzeitig so eine Stabilität irgendwie und die Fähigkeit, dazwischen zu wechseln. Das ist für mich so was ganz Zentrales in dem Thema, diese Anpassungsfähigkeit eigentlich. Ja, und vielleicht nochmal die Frage an euch, an uns alle, wie begegnet euch das Thema gerade auch in und mit Organisationen?
Also das eine große Thema, was ja dauernd eine Rolle spielt, ist Burnout. Und sozusagen der Verlust der Resilienz und die Überlegung jetzt auch gerade in den letzten Jahren durch die Belastungen der Pandemie, wie man damit einfach gut umgehen kann. Und ich glaube, da haben sich viele Teams damit auseinandergesetzt. Nicht nur Teams, sondern auch auf individueller Ebene. Ich glaube, das war schon ein sehr großes Thema.
Kennst du da ein paar Arten und Weisen, wie die Organisationen oder die Teams damit umgegangen sind?
Na, ich glaube, das Wichtigste ist, dass es besprechbar ist und dass überhaupt ein Raum entsteht, wo man sich mitteilen kann und gemeinsam darüber redet, wie geht man damit um, wie macht man das und wie stellt man auch ein... Und das andere, also das ist sozusagen jetzt so ein bisschen dieser problemorientierte Fokus, aber ich finde, es gibt ja auch diesen Diskurs um Lalu und so New Work und was weiß ich, was auch ganz viel darum geht, wie schafft man eigentlich gesunde Organisationen, wie schafft man Organisationen, die uns einfach gut tun, wo wir mit mehr Energie rauskommen, als wir reingehen. Das ist ja auch gerade, gibt es ja sehr viele Versuche. Und ich habe so das Gefühl, dass es in vielen Organisationen gerade einfach so ein gemeinsames Suchen danach. So sind doch nicht die Werbefanfaren sind immer lauter, finde ich, als das, was in der Praxis dann tatsächlich auch gelebt werden kann. Aber allein dieses, wir machen das zum Thema und wir schauen, wie kann eigentlich so eine Organisation gut aufgestellt sein, finde ich schon einen sehr spannenden Diskurs.
Also das Benennen an sich ist schon eine Intervention.
Ja, das Benennen, das drüber reden und alle Aspekte eben beleuchten, jedes Thema.
Und ich habe das Gefühl, dass hier durchaus die Pandemie auch etwas nochmal beschleunigt oder katalysiert hat. Also dass es normaler geworden ist, darüber zu sprechen in Teams, wie geht's uns gerade? Also weil es einfach so zentral war in dieser Zeit, also nicht nur das Körperliche, sind wir gesund oder haben wir vielleicht Angst davor, krank zu werden oder sind wir es gerade, sind wir ansteckend für andere, aber eben auch so diese Frage von psychischer Gesundheit und was bedeutet es, wenn man getrennt ist von einem sozialen Zirkel, mit dem man sonst irgendwie tagtäglich zusammen ist. Also ich habe das Gefühl, dass viele Teams hier nochmal anders sensibilisiert wurden und auch eine neue Sprache gefunden haben dafür. Oder dass es eine andere Normalität bekommen hat, darüber zu sprechen und sich auch da zu zeigen mit diesen Themen. Erlebst du das auch so, John?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich erlebe vor allem auch neben dem, wie geht es uns gerade im Moment, auch sind wir gerade in der Lage, auf die Veränderungen, die auf uns zukommen, umzugehen. Also können wir gerade uns gut da drin bewegen? Können wir gerade gut lernen? Können wir gerade neugierig sein? Oder sind wir getrieben? Sind wir von der Dringlichkeit überfordert? Gehen wir unter im Workload? Also neben dem Aspekt von Umgang mit Stress auch, wie können wir eine Offenheit und Handlungsfähigkeit aufrechterhalten in der Zeit? Ja. Und soll ich ein konkretes Beispiel
eingeben?
Zum Beispiel erlebe ich das, ich arbeite ja auch am Hasso-Plattner-Institut, begleite dort Design-Thinking-Teams. Das sind ja immer so High-Performance-Teams, Innovationsteams und die durchlaufen verschiedene Prozesse, Arbeitsprozesse. Und da geht es immer sehr viel um, sind wir selbst nicht überfordert? Wir sind stark überfordert mit dem Druck im Projekt selbst, aber auch, wie können wir uns schnell öffnen, für Nutzerrecherche und wie können wir dann 2 Tage später, aber auch nur 2 Stunden später, jetzt schon Entscheidungen treffen. Und dieser schnelle Wechsel vom Gedankenkonzept her, dort eine gute Achtsamkeit zu haben, das zu besprechen, das ist sehr viel, was wir hier auch gerade von uns fordern. Immer wechselndes Mindset Und lass uns damit achtsam umgehen und lass uns auch innehalten. Also inzwischen gibt es auch Mindful Mornings, wo wir gemeinsam meditieren, bevor der Tag startet.
Ihr habt jetzt ja die Videos gedreht. Und was mich interessiert hat, was hat das mit euch gemacht? Habt ihr da doch neue Impulse mitgenommen für euch? Habt ihr irgendeine Praxis verändert? Habt ihr euch an irgendwas erinnert, wo ihr jetzt selber gesagt habt, so, ah ja, stimmt, das könnte ich eigentlich noch mal stärker in meinen Alltag integrieren?
Also was mich sehr inspiriert hat, in unserem eigenen Austausch, aber natürlich auch, als wir so Materialien zusammengesucht haben oder interessante Daten, Informationen, die wir irgendwie integrieren können, nochmal spezifischer auf das Thema Krankheit zu schauen in der Tat. Das fand ich, es war für mich nochmal so ein Aha-Effekt, wie wenig ich darüber nachgedacht habe bisher, was Gesundheit und Krankheit bedeutet und wie es in Arbeit zu integrieren ist. Wir sind gemeinsam bei der Materialsuche auf eine Methode gestoßen, ein Beispiel, ein Tool in dem Magazin Neue Narrative, wo so sichtbar gemacht wurde in so einer Art Map, so eine Übersichtskarte, also Kartierung sozusagen, so wer hat eigentlich was oder schon mal gehabt in seinem Leben. Und es war wirklich so, wow, krass, über sowas hier zu sprechen, das wäre ja was. Also das in sowas, was doch als was sehr Persönliches auch ist und ich glaube auch vielleicht auch manchmal ein bisschen schambelastet oder ich persönlich verbinde mit einer unangenehmen Erinnerung oder vielleicht auch einem Gefühl von, oh, da war ich mal schwach oder wenn ich das habe, dann bin ich schwach und das will ich ja gar nicht. Irgendwie, ich will ja irgendwie gut funktionieren, weil ich ganz viel irgendwie schaffen will bei der Arbeit. Aber auch was für ein Potenzial darin liegt, sowas sichtbar zu machen und darüber zu sprechen und zu schauen, wie kann man das integrieren in Arbeit. Das hat mich sehr berührt. Das fand ich so sehr öffnend als Gedanken.
Und das Potenzial ist, dass es so normalisiert und so offen gemacht wird? Oder was heißt Integration dann?
Ja, weil es nochmal so verschiebt die Perspektive von, was ist eigentlich normal?
Um vielleicht zu sagen, auf dieser Karte sieht man, ich glaube, das waren 20 Mitarbeitende und es ging um die Krankheiten, die sie haben oder schon mal hatten. Und du siehst alles Mögliche von Depression, über Krebserkrankungen, über Knieverletzungen, über Tinnitus, über irgendwie so. Und da denkst du so, wow, also das ist mir noch in keinem Team, in keiner Arbeit so gegangen, dass ich so ein Gesamtbild von unseren Erkrankungen hatte. Ich habe wohl vielleicht mit der einen oder anderen Person im Team ein bisschen mehr Kontakt gehabt. Und es ist nicht so, dass da psychische Erkrankungen oder auch so unter den Teppich gekehrt wurden. Und trotzdem diesen gemeinsamen Blick da drauf. Ich glaube, da steckt dieses Potenzial der Verletzlichkeit oder dieses, hey, wir sind nur Menschen und wir haben alle irgendwo, tragen wir was mit uns wahrscheinlich. Oder haben es mal getragen oder sind damit am Umgehen.
Ja, und die Haltung auch dahinter, lasst es uns integrieren. Wenn wir es sichtbar machen, dann ist der nächste kleine Schritt, wie können wir darauf eingehen und es ermöglichen, dass man auch damit hier sein kann und auch Prozesse darauf abstimmt.
Fällt mir gerade das Wort Gewahrsein ein, dass man ein Gewahrsein hat für die inneren Prozesse und für die Prozesse der Gruppe und auch das Gewahrsein für das Gegenüber der anderen. Und eine Gefahr, die ich da sehe oder die auch oft ist, dass man drüber kippt in die Bedürfnisse der anderen oder zu stark in den Schicksalen der anderen hineinfällt. Und was meint ihr, welche Reife oder welche Qualitäten braucht der Umgang miteinander und welche persönliche Reife braucht das, um da eine gute Mitte zu haben? Ja, was sind da eure Erfahrungen oder Gedanken dazu?
In der Gestaltpsychologie gibt es da finde ich, sehr hilfreiche Modelle dafür. Also hier spricht man von Konfluenz, wenn man praktisch die Grenze um das Selbst nicht gut genug wahrt. Also dieses Zusammenfließen, Konfluere, mit dem Gegenüber so eins werden und sich zu verbinden mit dem, was eigentlich in der anderen Person passiert, sei es an Freude, aber eben auch an Leid. Und wenn wir eben zu sehr zusammenfließen und zerfließen, dann geht es uns vielleicht nicht mehr gut, aber wir können auch nicht hilfreich sein unseren Kolleginnen und Kollegen gegenüber oder als Beraterinnen und Berater. Also so eine gesunde Wahrung der eigenen Grenze und achtsames Hinschauen, zu unterscheiden zwischen dem, was sehe ich irgendwie bei der anderen Person und kann mich auch davon berühren lassen und trotzdem noch unterscheiden zu können. Das ist aber trotzdem nicht meins. Also ich kann mitempfinden, aber ich fließe nicht zusammen.
Und ich glaube, das zu tun und wie man das tut, das ist auch für jede Person so ein ganz eigener Weg und irgendwie eine eigene Arbeit, weil der Beginnungspunkt oder so, der ist ja sehr unterschiedlich. Also ich glaube, ich konnte das sehr gut, was du gerade beschrieben hast, mit den anderen zerfließen oder zerschmelzen oder auch sehr schnell in jemandes Geschichte oder Wahrnehmung so zusammen mich reinfühlen und erstmal zu verstehen, dass das eine Stärke ist, die ich habe, die kann ich einsetzen, die nutzt mir und an bestimmten Punkten, da ist sie einfach nicht mehr hilfreich. Ne? Und das kann bei anderen Menschen, weiß ich, habe ich gelernt, für die ist es gar nicht so normal, das, was ich da mache. Also von daher ist es da vielleicht ein ganz anderer Weg. Will heißen, ich glaube, die Arbeit an diese Mitte finden, es ist auch immer eine innere Arbeit und ein eigener Anteil, den wir oft gar nicht so als Arbeit per se deklarieren. Aber es ist diese Entwicklung, die in all unseren, diese eigenen Veränderungsprozesse, die so in allem mit drinstecken.
Wir hatten ja auch mal dieses interessante Labor von dem Wissenschaftler Philipp Kanske. Die haben ja unterschiedliche Leute in so Brainscans gemacht und untersucht, was Empathie eigentlich heißt. Und die sind mit drei Facetten von Empathie, haben die dann vorgeschlagen. Und das eine, oder ich glaube, das ist in der Wissenschaft, ist, glaube ich, auch schon relativ etabliert. Die eine dann dieses Theory of Mind, ich kann mir vorstellen, was der andere macht. Dann das, was du gerade beschrieben hast.
So rein kognitiv.
Ja, rein kognitiv. Also du warst auf Mount Everest und ich kann mir vorstellen, ich habe eine Vorstellung, okay, so wird es da wohl sein oder auch nicht, egal, ob es jetzt stimmt oder nicht. Und dann dieses miteinander verfließen, diese emotionale Ansteckung. Und ich glaube, das ist, was viele Leute unter Empathie so im Umgangssprachlichen verstehen. Und dann das Dritte ist Mitgefühl. Also dieses Gefühl von Mitgefühl, Dankbarkeit, Verbundenheit mit dir, mit dem Universum. Und sozusagen so eine Herzenswärme zu haben, wenn ich deine Geschichte höre. Und in Bezug auf Resilienz war der interessante Punkt, dass es Untersuchungen gibt. Ich glaube, das war am Beispiel von Krankenschwestern, dass die Krankenschwestern, die ins Mitgefühl gegangen sind, dass die nicht keinen Burnout hatten und dass diejenigen, die immer so reingeflossen sind und dachten so, oh, es ist eigentlich auch was Erwünschenswertes sozusagen, so, oh, dem Patienten geht es so schlecht und dann geht es mir auch schlecht und das ist Empathie und ich muss es doch fühlen, damit es uns beiden, damit wir irgendwie beide schwingen, dass es aber auf der Ebene gar nicht so hilfreich ist. Und das ist wahrscheinlich gerade die Kompetenz, von der du gesprochen hast, zu sehen, zu sagen, an welcher Stelle ist es hilfreich, an welcher Stelle ist es eine Fähigkeit, aber an welcher Stelle ist es auch genau die Fähigkeit, was du dann sagst, ins Mitgefühl zu gehen und das eben nicht zuzulassen, sagen, nee, das ist nicht das, was ich an der Stelle brauche.
Und das Schöne bei unserem neuroplastischen Gehirn ist ja, wir können das lernen, wir können das entwickeln. Also wir müssen nicht da vielleicht stehen bleiben, wo wir gerade irgendwo sind, sondern können sagen, hey, mir liegt vielleicht das eine oder das andere. Und ich mit Hilfe von meinem Team oder als Pflegekraft, keine Ahnung, vielleicht auch die haben hier manchmal Workshops oder die haben vielleicht auch mal Buddies oder, also das hat in Organisationen bei mir tatsächlich gut funktioniert, so 2, 3 Leute zu haben, mit denen ich immer wieder mal im Austausch war, die so ähnlich gestrickt waren wie ich. Also so einen kleinen, sichereren Raum als jetzt vielleicht ein großes Team, zu sagen, hey, wie können wir uns unterstützen und mal auf dem Flur oder mal im Gespräch zwischendurch was ansprechen, was schwierig ist. Ne?
Ja, also ich sitze ja auch, ihr habt mich ja gefragt, ob ich dazukomme und habe auch direkt gesagt, das mache ich, das will ich machen, weil ich ja auch, ich mache gerade eine Fortbildung zum Train the Trainer auf Mindful Leadership. Und in dieser Fortbildung, das ist so eine 3-Jahres-Fortbildung von der Uni Witten-Herdecke und Concordorat. Und in dieser Fortbildung begegne ich gerade mache ich eigentlich sehr viel innere Arbeit, was du auch schon gerade gesagt hast. Und das kommt mir etwas zu kurz, auch in Organisationen, die MBSR-Kurse anbieten und Achtsamkeit hochhängen, sich das zu vergewissern und auch das Commitment dafür von der Führung, dass wir Räume schaffen für die Menschen, sich zu entwickeln, zu reifen. Vielleicht wollen die Menschen es auch nicht, und welche reife Prozesse, persönliche, individuelle Wege dort notwendig sind, um dann zum Beispiel in Retros, also in den verschiedenen agilen Meetingformaten, auch das nicht von überkippen und in den anderen hineinfallen zu bewerkstelligen. Und das kommt mir tatsächlich manchmal zu kurz zu verstehen, wie wichtig ist es für uns, auch für die unternehmerischen Ziele und die Organisationsziele, Räume der Achtsamkeit zu schaffen und dann auch in eine gute Kommunikation zu gehen mit den Mitarbeitenden. Was wünschen wir euch? Was wollen wir euch bereitstellen? Und warum ist das auch wichtig? Und diese Wege kann man ja auch nur freiwillig gehen. Dann braucht es Neugier von den Menschen. Man kann niemanden dazu zwingen.
Und wenn du von Reife sprichst, an welche Fähigkeiten denkst du da? Woran erkenne ich, dass ich jetzt reif oder unreif bin?
Vielleicht aus meinen persönlichen Prozessen gesprochen, fallen mir gerade 2 Punkte ein. Einmal, was man in der Meditation oder Achtsamkeit viel praktiziert, zum Beispiel in der Bergmeditation, ist das in sich gut geerdet sein und ein Gefäß sein, ein stabiles Gefäß sein für Emotionen und für Gedanken, aber nicht zu denen werden oder von denen weggeschwemmt werden. Und das kann ich kognitiv greifen, das habe ich so gelesen, das fand ich auch sehr schlüssig. Aber das zu praktizieren und dieser Berg in der Meditation zu sein und auch außerhalb der Meditation im Meeting dieser Berg sein, in sich ruhend, ja, das ist ein Reifeprozess.
Geht das so in diese Richtung, so glaube nicht alle deine Gedanken?
Glaube nicht alle deine Gedanken, aber also in meiner Arbeitspraxis merke ich gerade, das ist auch, wie bin ich geerdet mit der Erde, wie ist meine innere Aufrichtung? Bin ich beim Reden auch gerade mit meinem Atem verbunden? Das sind weniger intellektuelle Konzepte oder gucken, das ist eigentlich mein Körpergefühl. Da habe ich ein gutes Gefühl zu meinem Körper.
Wir nennen das auch manchmal somatische Intelligenz. Also wenn wir sagen, es gibt die kognitive Ebene, es gibt die Gefühlsebene, die emotionale Ebene, die somatische Ebene und dann eben diese Verbundenheit, 4. mit der Welt. Es klingt nach, als spricht so sehr, wie sehr leben wir das eigentlich auch, was wir sagen. Also bin ich geerdet? Wie geerdet bin ich in diesem Gespräch, in diesem Moment?
Mir ging das persönlich so, du hast gefragt nach Reife, woran merke ich das, dass bei mir eine Entwicklung stattgefunden hat. So eine Fähigkeit zu entwickeln, nicht meine Gefühle zu sein, sondern mir meiner Gefühle wahr zu werden. Also sehr bewusst diesen Moment zu erleben, auf meine Gefühle und Empfindungen schauen zu können, irgendwie, boah, ich bin gerade frustriert oder ich bin gerade niedergeschlagen oder ich ärgere mich oder ich fühle mich ungerecht behandelt. Und aber nicht in so einem Automatismus handeln zu müssen, sondern einfach so einen Moment innehalten zu können und warten, ich bin jetzt gerade so und ich weiß, dass es morgen wieder anders sein wird und ich weiß, dass ich jetzt gerade einen Entscheidungsspielraum habe. Mhm. Und das ist was, das war nicht immer so. Da bin ich auch durch viel Auseinandersetzung und Reflexion wirklich hingekommen und das habe ich als was sehr Befreiendes erlebt. Dieses bewusste Gewahrsein darüber, was passiert eigentlich und das macht aber mich nicht in meiner Gänze aus, sondern ich habe immer noch eine Wahlmöglichkeit da drin.
Wenn wir jetzt mit Organisationen arbeiten, diese Prozesse, die ihr beschreibt, sind zumindest waren bei mir, oder sind so nach meiner Erfahrung, sehr langwierige Prozesse. Also es ist irgendwie da, intellektuell kann man diese Konzepte vielleicht relativ schnell verstehen, aber bis man dann das tatsächlich verinnerlicht und weiß und handhabbar machen kann, das dauert ja eine Weile. Wie geht man dann Organisationen um? Also wie verankert man sowas? Wie ist es sozusagen, sagt ihr, die Zeitperspektive ist so lang, auf der Ebene müssen wir gar nicht arbeiten oder ist jedes kleine Puzzleteilchen, das man da irgendwie dazu beitragen kann?
Ich finde gar nicht, dass es nur um Zeit geht an der Stelle. Für mich ist, glaube ich, das zentrale Element, dass es Prozesse sind, die man schwer alleine gehen kann. Dass man immer ein Gegenüber braucht. Also es braucht Gemeinschaft, um sich entwickeln zu können. Es braucht Dialogpartner, es braucht ein Gegenüber. Klar braucht es auch Zeit. Und letztendlich ist das, finde ich, so die große Chance, dass man, wenn man das in ein Team auch hineinträgt, also jetzt nicht die totale Bewältigung von Kindheitstraumata oder so, aber als grundsätzliche Haltung, dass Arbeit auch ein Ort für individuelle und persönliche Entwicklung sein kann. Und wenn dieses gemeinsame Commitment da ist und diese Freude und diese Lust und diese Begeisterung auch dafür, sich zu entwickeln, dann kann man einander Hilfestellung sein dafür und sich unterstützen. Und manchmal durch sehr einfache Dinge wie Feedback oder an gemeinsamen Visionen arbeiten und dergleichen. Und da, ja, das, ich denke schon, dass man das miteinander wirklich verankern kann, wenn wir gemeinschaftlich sagen, ja, das ist uns wichtig. Wir wollen nicht nur Arbeit leisten, sondern wir wollen uns hier als Menschen auch weiterentwickeln.
Und ich glaube, im Führungsmodul war es, mir fällt jetzt die Rolle von Führung ein, und im Führungsmodul saßen wir auch auf der Couch und sprachen über dieses Spannungsfeld, das du da hast zwischen Ergebnisse liefern und irgendwie auch dieses Miteinander gestalten. Ich glaube, in dem besten Fall ist es eben auch so, dass ich als Führungskraft genau das auch verkörpern kann. Es geht darum, einen Raum zu halten und zu organisieren, wo wir auch, klar, wir sind hier auch zum Arbeiten und dass da was durch die gemeinsame Arbeit entsteht, und wir begegnen uns auch als Menschen in unserer Gesundheit und Krankheit und Verletzlichkeit und Entwicklungsfähigkeit irgendwo. Hm. Das. Ja.
Auf jeden Fall, das, also mir fällt gerade ein, die Concadora, die machen sehr oft solche Programme, das ist die Organisation, wo ich diese Fortbildung mache, und die machen sehr oft solche Programme in Organisationen und machen dort Trainings. Und ein wesentlicher Punkt ist, dass diesen Punkt, dass Menschen zusammenkommen und freiwillig mit diesem Arbeitsdruck, mit diesem Stress erleben, umgehen wollen, sich entwickeln wollen, aber auch gesund sein wollen, dass das Potenzial ganz stark da ist. Und die kommen zusammen zu Gruppen, und diese zu fördern, denen Trainings zu geben, mit denen zu praktizieren, Meditationsrunden zu machen, das hilft, das ist, glaube ich, in vielen Organisationen dort die Bereitschaft, das zu machen. Und dann gibt es die Führungsebene und die Anschlussfähigkeit, die Sprache, die dort in diesen kleinen Kreisen kultiviert wird, dass das nicht an eine unsichtbare Wand trifft und dann in der Organisation selbst nicht andockfähig ist, sondern dass die Menschen etwas dort kultivieren, wo die eingeladen werden, diese Impulse auch wieder in die Organisation reinzutragen oder drinnen zu entfalten, und die Führungskraft das auch wohlwollend aufnimmt und das vielleicht auch sogar fördert. Und ich so, ja, macht ihr mal da hinten euer Yoga-Ding. Jetzt ist Meeting angesagt und hier gibt es eine klare Grenze.
Ich habe persönlich auch erlebt, dass für mich Weiterbildung in meinem Leben, glaube ich, eines der stärksten Mittel waren, um mir selbst Unterstützung zu bauen oder herbeizuholen. Also sich Orte und Kreise zu holen, wo man eigentlich hingeht, weil man etwas Neues lernen will, neue Kompetenzen erwerben, aber eben auch mit anderen in einem Kreis zusammen zu lernen. Und das ist, finde ich, ja genau auch etwas, was man in Teams miteinander tun kann. Also man kann sich ja bewusst Entwicklungsziele vornehmen. Das können auch Professionelle sein. Aber in diesen gemeinsamen Modus des Lernens gehen und zu sagen, wir wollen hier was Neues miteinander lernen, was braucht's denn dafür? Das, für mich ist das etwas, was ein unglaubliches Potenzial hat, was Resilienz angeht, was gegenseitige Unterstützung angeht und eben aber auch wirklich anderes Miteinander zu etablieren.
Dieses gemeinsame besprechbar machen, was wir ja auch häufig so in diesen Triaden machen, das finde ich immer wieder sehr erstaunlich, was für eine starke Wirkung das in Teams hat. Allein diese Übung, sich zu dritt zusammenzusetzen und dass zwei Leute bewusst zuhören und jeder darf 5 Minuten sprechen, das klingt so lapidar, aber wir haben das so häufig erlebt, dass die Menschen dann gesagt haben, sie haben das Gefühl, das erste Mal wurde ihnen zugehört in der Organisation. Und diese, Ja, und das hat so was Gesundes, dieses Format, finde ich, dass die Menschen dann so genießen, wenn sie das mal eingeübt haben. Und ja, ich finde es schon erstaunlich, was so kleine Übungen dann doch schon bewirken können.
Ja, und ich denke gerade daran, dass man auch Führungskräfte überzeugen muss, dass diese kleinen Übungen, diese kleinen Praktiken in etwas Größeres einzahlt. Und da sind es auch einfach Zahlen. Welche Kosten zum Beispiel Burnouts verursachen, welche Kosten Ineffizienz verursachen oder was dort auf dem Spiel steht, wenn Mitarbeitende nicht mehr gut mit Unsicherheiten, mit Innovationen oder Innovationsdruck navigieren können, einfach mal die Kostenseite Führungskräften klar vorzulegen, dass es nicht ein Yogakurs ist, sondern dass es an einer Kultur arbeitend ist, die wirklich wichtig ist, um eine gesunde und lernfähige Organisation zu haben.
Es klingt gerade so ein bisschen so, als ob es sozusagen die Führungskräfte gäbe, die so häufig zögernd sind, und dann gibt es sozusagen die anderen Inseln, wo das von unten entsteht. Und ich finde, es kann so sein, das muss aber gar nicht so sein, sondern es ist eher sozusagen so manchmal wie so ein, es kann an unterschiedlichen Stellen aufleuchten. Und unsere Erfahrung ist häufig, dass wir mit den Führungskräften arbeiten und dass es da ganz progressive Gedanken gibt, also gerade in großen Organisationen, dass es aber dann, ja, dass sozusagen so diese, wie schafft man irgendwas, wo irgendwas entsteht? Das ist, glaube ich, die interessante Frage, und das ist, was du auch beschreibst. Aber es entsteht halt an dieser Stelle, und wie breitet sich das so langsam in die Organisation aus? Wie schafft man da Brücken? Wie integriert man das? Das ist die spannende Frage, die du da diskutierst.
Und es gibt immer noch viel Allergien gegen etwas, was so als vermeintlich esoterisch angesehen wird. Also das erlebt man, finde ich, in ganz, ganz vielen Organisationen.
Und ich muss sagen, es hat ja alles seine Berechtigung. Also ich glaube so, wenn wir dieses hier zeigen, das ist ja ganz bunt. Mhm. Und wenn das sozusagen die Business-Meetings sind, wo es irgendwo der Tactical-Meetings, ich finde, die haben ihre Berechtigung. Es geht gar nicht darum, das gegeneinander auszuspielen, sondern mir geht es manchmal auch so, wo ich denke, wenn ich eine Erwartungshaltung habe, ich bin in so einem Meeting und dann kommt eine halbe Stunde Check-in, da kriege ich auch irgendwie ein Resilienzproblem.
Das ist spannend, dass du das sagst, weil das Wort Gesundheit kommt vom altenglischen Wort, glaube ich, whole, und bedeutet rund. Also es hat was. Ist es eine runde Sache? Ist es eine runde Sache, wie wir hier arbeiten? Kommen wir sowohl zu den Ergebnissen als auch zu den Momenten des Austauschs, wenn sie vielleicht auch nicht jedes Mal eine halbe Stunde sind, ne, aber vielleicht sind sie diese 5 Minuten des tiefen Zugehörtwerdens, wie ihr es gerade beschrieben habt, am Anfang, am Ende oder irgendwann.
Ja, und ich finde, zur Resilienz gehört auch Wirksamkeit und Selbstwirksamkeit. Und auch Effizienz. Also auch irgendwie manchmal ist es eben auch wichtig, dass Prozesse ineinander greifen, ansonsten wird es total anstrengend. Und
dass Kraft und Energie sinnvoll eingesetzt wird, absolut.
Und vor allem auch Motivation. Und das stößt eine Organisation natürlich auch an Grenzen, wenn sie den Raum öffnet, Menschen zu sagen, schau, welchen Dingen im Leben möchtest du deine Zeit widmen? Wie kriegst du deine persönlichen Ziele, deine persönlichen Talente in Stimmigkeit mit der Zeit, die du in unserer Organisation und in deinem Leben aufbringst? Und also jeder New Work Transformationsprozess bedeutet auch, dass Leute dann sagen, ich bin jetzt freier und ich verlasse hier diese Organisation.
Und das ist auch das ist ja auch was ganz Natürliches, irgendwo zu sagen oder zu verstehen. Und ich glaube, da ist es mir auch so oft gegangen, entweder als Teamleitung, dass ich das als totales Versagen meinerseits erlebt habe, wenn jemand gegangen ist. Mittlerweile denke ich, nee, das ist total konsequent zu sagen, hier ist nicht mehr mein Platz, hier bin ich nicht in meiner Wirksamkeit oder hier bin ich nicht auf die Art und Weise mit den Themen unterwegs, wie ich sein möchte. Es ist eigentlich eine schöne Entscheidung, wenn sie das ist. Wenn sie ist, ich gehe, weil hier bin ich im Burnout, ist so. Das ist eine andere Geschichte irgendwo. Ne, aber auch dieses sagen können, das passt nicht mehr oder die Farbigkeit in der Organisation ist nicht meine.
Wenn ihr so einen neuen Gedanken oder Impuls in die vielen Organisationen da draußen tragen wollen würdet, über die OE Essentials zum Beispiel, über die Change Essentials, für Organisationen, die sich bisher noch nicht mit dem Thema Resilienz, Gesundheit etc. beschäftigt haben, was wäre es für euch?
Mir kam gerade der Gedanke aus dem Gespräch heraus, wie stark die Offenheit als Organisation sich zu entwickeln, auch geknüpft ist an die Offenheit der Organisation, dass die einzelnen Menschen sich darin entwickeln können.
Und ich finde, sagen so das Bild der Energieströme ganz schön. Also zu schauen, sozusagen sich eine Organisation vorzustellen, fließt die Energie oder gibt es irgendwelche Blockaden oder gibt es irgendwelche Ecken, wo sich die verfängt?
Eher wie so ein Organismus.
Ja, genau. Mhm.
Ich würde, glaube ich, sagen, traut euch und fangt an, ganz sanft drüber zu sprechen. Vielleicht auch in diesen kleinen Mikropraktiken. Aber das zu beginnen. Irgendwo beim Kaffee, in einer ruhigen Minute. Oder Tee. Oder. Was würdest du sagen?
Vielleicht so ein bisschen anknüpfend an das, was du gesagt hast, Chong. Ich würde gerne ermutigen dafür, Veränderung zu denken im Sinne von, es geht um Menschen, die sich verändern. Und dafür muss man aber eben auch als ganzer Mensch sich zeigen können, gehört werden, da sein, etwas von sich preisgeben. Das fände ich was Schönes, wenn wir das transportieren könnten mit dem, was wir hier machen.
Ja, schön.
Vielen Dank euch
für das
Gespräch.
Ja, danke für den Austausch. Ja.